Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Seit Bekanntwerden der Späh-Affäre durch amerikanische Geheimdienste gibt es nicht nur in Deutschland eine lebhafte Diskussion um Sicherheit und Freiheit. Wie weit dürfen Geheimdienste gehen? Was dürfen sie überwachen? Ist bei der Terrorabwehr der Zugriff auf Daten von Verbündeten zulässig? Wo beginnt, wo endet die Datensouveränität eines Staates? Vergangenes Wochenende haben in Berlin viele tausend Teilnehmer gegen Schnüffelpraktiken demonstriert. Es geht aber nicht nur um legitime Empörung und Bürgerrechtsinteressen, sondern auch um die Frage, wie sich angesichts der Zusammenarbeit von Geheimdiensten, Internetbetreibern und Mobilfunkanbietern globaler Datenschutz organisieren lässt. Und schließlich, wie demokratiegefährdend können die neuen technischen Praktiken sein? Der Staatsrechtler Bernhard Wegener lehrt als Professor für öffentliches Recht an der Universität Erlangen-Nürnberg. Michael Köhler hat mit ihm über den NSA-Skandal und die Informationsfreiheitsrechte gesprochen.
Über 50 Milliarden US-Dollar haben die US-Geheimdienste im letzten Jahr bekommen. Allein 10 Milliarden davon hat die NSA bekommen, um Telefonate, Internetkommunikation, Spionagesatelliten zu betreiben. Die lassen sich das was kosten. Bernhard Wegener, lassen Sie uns über den Preis der Freiheit, des Schutzes und der Sicherheit ein bisschen sprechen. In Berlin hat es am letzten Wochenende eine große Kundgebung gegeben. Viele tausend Menschen haben demonstriert, Freiheit statt Angst. Die fordert Stopp den Überwachungsstaat. Ich habe aus einem Ihrer dicken Bücher was gelernt. Es gibt eine sinnvolle Geheimhaltungsregel in Deutschland. Fangen wir mit der an, eine Verwaltungsregel. Wenn ich mich nach unehelichen Kindern ihrerseits beim Standesamt Berlin erkundigen will, werde ich zu Recht abgewiesen, wie auch umgekehrt. So eine Geheimhaltungsregel im deutschen Verwaltungsrecht macht nach wie vor Sinn, ne?
Ja, das muss man, da müssen Sie mich entschuldigen, gleich etwas differenzierter sehen. Wir haben in Deutschland traditionell einen Grundsatz der Verwaltungsvertraulichkeit oder Verwaltungsgeheimhaltung. Der ging davon aus, dass Informationen, die die Verwaltung besitzt, grundsätzlich vertraulich zu behandeln sind, geheim sind, nicht öffentlich zugänglich sind. Daran hat sich allerdings in den letzten Jahren durchaus etwas geändert. Es ist nämlich jedenfalls auf der Ebene des Bundes und auf der Ebene vieler Bundesländer eine neue Gesetzgebung eingeführt worden, die sogenannte Informationsfreiheitsgesetzgebung. Im Bund ist es das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes. Danach hat der Einzelne grundsätzlich einen Anspruch auf freien Zugang zu den Informationen der Verwaltung. Dennoch bleiben aber Informationen etwa über Private, also Informationen, wie Sie sie ansprechen, aus dem privaten Lebensbereich, die die Verwaltung besitzt, auch weiter vertraulich. Die Grundregel ist jetzt aber eine andere. Die Grundregel ist die der Transparenz. Und ausnahmsweise, also etwa zum Schutz privater Daten, können die Informationen und müssen auch die Informationen weiter geheim gehalten werden.
Das ist seit 2006 so, ne?
Im Bund ja, in den Ländern teilweise schon eher, teilweise später. Wir haben auch noch Bundesländer, die diesen Regelumschwung nicht gemacht haben. Bayern etwa gehört noch dazu.
Der frühere BND-Chef Hans-Jörg Geiger ist über die Späh-Attacken der Amerikaner und Briten nicht überrascht, sagt er, weil es Vereinbarungen der Staaten zur Überwachung des internationalen Telekommunikationsverkehrs gibt. Lassen Sie uns langsam zum Glutkern unseres Gesprächs vordringen. Wer darf eigentlich was ohne Anfangsverdacht so ausspähen? Dürfen die Amerikaner auf dem Boden ihrer Verbündeten machen, was sie wollen?
Also auf dem Boden ihrer Verbündeten dürfen die Amerikaner sicher nicht machen, was sie wollen, sondern sie dürfen das machen, was ihnen das jeweilige nationale Recht gestattet, beziehungsweise was ihnen die nationalen zuständigen Organe gestatten. Das ist aber auch nur ein Teil des Problems, sondern der größere Teil des Problems liegt, glaube ich, darin, dass die Amerikaner ja einen wesentlichen Anteil dessen, was sie an Informationen abschöpfen, gar nicht auf unserem staatlichen Territorium abschöpfen, sondern dass sie dazu Leitungen nutzen, die auch in ihrem Territorium liegen bzw. ihr Territorium passieren. Das heißt, wir haben es hier tatsächlich mehr mit einem globalen Regelungsproblem zu tun als mit einer Frage von nationalen Rechtsordnungen.
Da, wo die Knotenpunkte stehen, darf man zugreifen. Trotzdem, damit wir das Problem ein bisschen klar kriegen, wo beginnt, wo endet so etwas wie die nationale Souveränität oder für unseren Gesprächskomplex, wo endet die nationale Datensouveränität? In meiner Fantasielosigkeit und technischen Unkenntnis würde ich sagen, an der Nordsee, wenn die Glasfaserkabel ins Meer gehen oder im Himmel, wo die Satelliten anfangen?
Ja, so ist wohl tatsächlich derzeit der rechtliche Zustand, wobei das gleich deutlich macht, und Ihre Frage spitzt das ja auch gut zu, dass dieser rechtliche Zustand eben nicht unbedingt problemadäquat ist. Also das Problem ist ein globales, die Regelung ist aber eine, die auf das nationale Territorium abstellt. Und da die Datenströme aber das nationale Territorium überwinden und längst hinter sich gelassen haben und diese nationale Segmentierung hinter sich gelassen haben, kann die Regulierung nicht mehr greifen. Sie können das sehr gut sehen an einem Beispiel, nämlich der Regulierung über den Datenabgriff in den USA und in Großbritannien. Nach allem, was man gelesen hat, dürfen die USA ja eigene Staatsbürger nur sehr viel eingeschränkter überwachen als Ausländer. Sie können aber diese Regelung natürlich aushebeln, jedenfalls zum Teil aushebeln, indem sie selber die Auslandsüberwachung machen und sich dann von den Briten Daten über die eigenen Staatsbürger zuliefern lassen.
Ich bleibe noch mal einen Moment dabei, auf die Gefahr hin, lästig zu sein. Nach meiner historischen Kenntnis sind wir seit 1955 souverän. Das Besatzungsstatut ist aufgehoben. Im Moment hat man das Gefühl, ein halbes Jahrhundert später oder mehr noch, sei immer noch eine Art von informationeller Besatzungsstatus bei uns. Ist unsere Souveränität dadurch nicht eingeschränkt?
Es ist in den letzten Wochen ja verstärkt darüber spekuliert worden, ob die USA als Teil der Westalliierten noch bestimmte besondere Zugriffsrechte auch in Deutschland haben. Da ist verwiesen worden auf alte Verwaltungsabkommen noch aus der Adenauerzeit, auf Nachfolgeregelungen zum Truppenstatut und Ähnlichem. Ich persönlich glaube, dass da wahrscheinlich wenig dran ist und dass das auch nicht der entscheidende Punkt ist. Rechtlich gesehen sind wir tatsächlich mittlerweile nach dem Abschluss des 2+4-Vertrages spätestens ein souveräner Staat. Und wir wären durchaus in der Lage, uns gegen solche Zugriffe zu wehren. Wir sind also nicht verpflichtet, hier Daten zuzuliefern oder eine Datenspionage auf eigenem Territorium zu erlauben. Der Punkt ist wahrscheinlich eher der, man muss sagen wahrscheinlich, weil man das ja nicht genau gesagt bekommt, aber wahrscheinlich ist der Punkt eher der, dass wir diese Zugriffe erlauben, dass es da also Vereinbarungen, Verwaltungsvereinbarungen zwischen etwa dem BND und den Partnerorganisationen der US-Amerikaner gibt, die solche Zugriffe gestattet haben.
Ich habe aus Ihrem bisher Gesagten vielleicht drei Dinge rausgehört. Erstens haben Sie auf das Problem der globalen Regulierung hingewiesen. Das sollten wir vielleicht auch nochmal vertiefen. Dann haben Sie gesagt, es wird nicht gesagt oder es ist nicht bekannt, wie weit die Abkommen gehen. Da leite ich daraus ab, es gibt sowas wie fehlende Kontrolle oder nicht ausreichende parlamentarische Kontrolle. Und das Dritte wäre so etwas wie ein No-Spy-Abkommen oder das, was die Bundesjustizministerin eine Grunddatenschutzverordnung nennt. Die wäre überfällig.
Also wenn wir vielleicht mal mit dem letzten anfangen, eine Grunddatenschutzverordnung, wie die sie die Justizministerin anregt, und wenn ich es richtig verstanden habe, regt sie es ja für den gesamten Raum der Europäischen Union an, also eine EU-Datenschutzregulierung, die ist sicherlich überfällig und es ist sicherlich auch der richtige Ansatz, gleich zu sagen, wir versuchen das nicht national zu regulieren, sondern wir versuchen uns hier gleich auf eine EU-weite Regulierung zu verständigen. Das muss der erste Schritt sein, denn nur eine EU-weite Regulierung erlaubt es dann, auch mit den US-Amerikanern etwa oder mit anderen in Gespräche einzutreten darüber, inwieweit man diese Grundsätze, die hier entwickelt worden sind, exportiert gewissermaßen, inwieweit man die auf eine internationale Ebene hebt und sich hier auch zu einem internationalen Abkommen hin entwickelt. Jedenfalls einem Abkommen unter den Staaten, sagen wir mal, des traditionellen Westens, also den westlichen Demokratien.
Die anderen beiden Punkte sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen. Sie haben es eingangs schon von der globalen Regulierungsbedürftigkeit gesprochen, weil unsere Kommunikationswege eben global sind. Die meisten Server oder Großrechner stehen eben in den Staaten und wir haben ja viel davon gehört, dass inzwischen auch die Smartphones abgehört werden können, dass Verschlüsselungsprogramme wirkungslos sind, jedenfalls weitestgehend. Ein Verbot einer Überwachung ist aber ziemlich unwahrscheinlich, oder?
Das glaube ich auch. Das ist sehr unwahrscheinlich. Ein vollständiges Verbot von Überwachung wird wahrscheinlich auch von kaum jemandem angestrebt. Aber auch die Frage, inwieweit man diese Überwachung zurückdrängt oder einhegt, ja, die wird international sehr kontrovers sein. Und ich bin deswegen auch skeptisch, dass wir jedenfalls in absehbarer Zeit zu einer entsprechenden internationalen Regulierung kommen könnten. Ich glaube, wir haben es hier in der Tat mit einem neuen Phänomen zu tun. Wir haben ein globales Problem, für das uns aber ein globaler Regulierer fehlt. Und es fehlt uns auch ein Konsens. Nicht mal im Bereich des Westens haben wir so einen Konsens. Wenn Sie in die USA schauen, dann sehen Sie ja, und vielleicht auch nach Großbritannien, dann sehen Sie, dass dort der Sicherheitsgedanke, der Gedanke der Terrorabwehr, der Kontrolle, der Verbrechensbekämpfung ungleich höher gehängt wird als bei uns im Verhältnis zum Datenschutz und zum Schutz vor staatlicher Überwachung.
Es gibt eine Gelegenheit, auf etwas hinzuweisen, was in unserer Rechtskultur, und damit sind wir auch beim Problem der unterschiedlichen Rechtskulturen, der unterschiedlichen Durchgriffstiefen. Wir haben einen Grundrechtsartikel Nummer 10, des Fernmeldegeheimnisses. Und der Bundesbeauftragte für Datenschutz, Herr Schaar, sagt, das endet nicht an der deutschen Grenze. Sehen Sie das auch so? Die Amerikaner sehen es jedenfalls anders, ne?
Ja, also rechtlich gesehen ist das eine nicht ganz unkomplexe Frage. Natürlich kann Artikel 10 auch Ausstrahlungswirkungen auf Zusammenhänge außerhalb unseres Territoriums haben. Also Territorium und Grundrechtsgeltung sind nicht identisch. Aha. Dennoch muss man sagen, die Vorstellung, die damit ja suggeriert wird, dass wir den US-Amerikanern signifikant wirksame Vorgaben machen könnten für ihr Handeln außerhalb des deutschen Territoriums, die scheint mir eher naiv.
Das sind natürlich diese von mir genannten Grundrechtsartikel auf dem historischen Boden gewachsen. Also Schutz der Wohnung, des Privaten, des Fernmeldegeheimnisses, das war ja eine der ersten Sachen, die die Nazis bei der Machtergreifung abgeschafft haben. Also das hat bei uns deshalb so einen hohen Stellenwert.
Das kann man sicher sagen. Wir haben eine historische Erfahrung mit dem, was es bedeutet, wenn der Staat auf private Informationen in einem totalitären Sinne zugreift. Es gibt so ein berühmtes Wort aus dem NS-Zusammenhang von einem NS-Ideologen, ich meine es war Rosenberg, der gesagt hat, in Deutschland ist ein Mensch nur noch privat, wenn er träumt. Das zeigt, dass der NS-Staat die Idee und den Anspruch hatte, auf die Informationen des Einzelnen in einer totalen Weise zuzugreifen. Und wir haben daraus gelernt, dass das eine hochproblematische Entwicklung ist und dass man schon diesem Zugriff Grenzen setzen muss. Diese Erfahrung haben natürlich andere Demokratien nicht machen müssen. Etwa die US-amerikanische Demokratie mit der ältesten Verfassung der Welt und einer äußerst stabilen politischen Ordnung insgesamt über die Jahrhunderte, die hat diese Erfahrung nicht gemacht.
Ein ungebrochenes Staatsverhältnis, ja.
Ja, also das kann man so auch nicht sagen, weil die US-Amerikaner ja traditionell sehr kritisch sind gegenüber staatlichen Einrichtungen. Aber sie haben jedenfalls keine Erfahrung mit totalitären Regimen gemacht. Und das ist sicherlich ein Unterschied zu unserer Erfahrungswelt.
Droht die deutsche Politik, drohen die Parlamente unter diesen Bedingungen, die wir jetzt im ersten Teil unseres Gesprächs, der ersten Hälfte besprochen haben, ein bisschen zum Zaungast zu werden oder wenigstens ihnen hinterherzulaufen?
Ich glaube, das droht nicht nur, sondern wir beobachten ja, dass das der Fall ist. Also wir haben hier einen weiteren Bereich, wir haben durchaus einige solche Bereiche, aber wir haben einen weiteren Bereich, in dem die parlamentarische Kontrolle und auch schon das parlamentarische Wissen um Vorgänge im Bereich der Exekutive ja offensichtlich ganz unzureichend ist. Übrigens nicht nur in Deutschland, sondern man sieht das ja auch in den USA. Auch der US-Kongress ist ja längst nicht im Bilde gewesen über das, was da passiert. Und wenn ich US-Kongressabgeordneter wäre, dann würde ich doch sagen, man muss Herrn Snowden sehr dankbar sein dafür, dass er das Maß an Überwachung, das dort vorzufinden ist, dass er das so sehr verdeutlicht hat.
Sie haben mich bei einem Vorgespräch ein bisschen darauf hingewiesen, dass unsere deutsche Schutzgesetzgebung eher so, und wir haben das eben mit dem Fernmeldegeheimnis ja auch angesprochen, auf den individuellen Überwachungsakt abzielt und darauf zugeschnitten ist, den zu begrenzen. Jetzt haben wir es hier aber mit einer flächendeckenden Überwachung zu tun. Kann man das in den Griff kriegen oder, wie Sie eben gesagt haben, einhegen?
Nun, ich glaube, man muss es in den Griff kriegen oder einhegen, aber die Aufgabe ist sicherlich eine hochkomplexe und eine auch von der Regulierung her äußerst anspruchsvolle. Das wird sicherlich nicht schnell gehen, sondern das wird erheblicher Anstrengungen bedürfen. Es ist in der Tat so, dass wenn Sie hineinschauen, etwa in die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Datenschutz, dann wirkt diese Rechtsprechung mit dem Wissen, das wir heute haben, in vielem geradezu naiv oder blauäugig.
Volkszählungsurteil, erinnern wir uns noch dran.
Volkszählungsurteil, ne? Oder vielleicht noch mehr die Urteile zum großen Lauschangriff oder ähnliches. Das soll kein Vorwurf an das Bundesverfassungsgericht sein. Das Bundesverfassungsgericht hat auf die ihm vorgelegten Fälle, denke ich, ganz adäquat reagiert. Im Grunde ist die Rechtsprechung da gar nicht zu kritisieren, jedenfalls nicht substanziell zu kritisieren. Aber diese Rechtsprechung geht von einer Situation aus, von der wir heute wissen, dass sie gar nicht mehr relevant ist oder nicht mehr die relevante Bedrohung darstellt, sondern die relevante Bedrohung für die Demokratie und auch für die Privatgeheimnisse Einzelner, die liegt eben in dieser flächendeckenden Überwachung. Und die Vorstellung, dass es hier um richterlich erlaubte Einzelzugriffe geht, die, das wissen wir jetzt, die entspricht gar nicht dem, mit dem wir es eigentlich zu tun haben.
Sie schneiden ein Thema an, das mir schon länger auf den Nägeln brennt, das wir mal separat behandeln müssen, nämlich wie weit unser Grundgesetz noch kulturell auf der technischen Höhe ist, also der gesamten Entwicklung. Aber Sie haben etwas angeschnitten, was ich auch nicht unter den Tisch fallen lassen möchte. Es gibt ein Problem der Demokratie mit diesen technischen Entwicklungen. Ganz einfach gesagt, oder auch mit Ihren Worten, das ist ein zunehmender Weg hin auf den gläsernen Menschen, den gläsernen Politiker, den gläsernen Abgeordneten. Sehen Sie das auch so?
Ja, das ist in der Tat, denke ich, ein Hauptproblem, was in der Debatte bislang auch noch zu kurz gekommen ist. Wir müssen uns ja klar machen, dass über diese flächendeckende Überwachung insbesondere Politiker und sonstige gesellschaftliche Entscheidungsträger, zentrale Unternehmer oder wer auch immer, dass diese besonders herausgehobenen Personen ebenfalls und in besonders einfacher Weise überwacht werden können. Diese Personen können ja herausgefiltert werden aus dem Datenstrom. Ihre gesamte Kommunikation kann erfasst und gespeichert werden. Und nach meinem Eindruck helfen auch die bisherigen Schutzmaßnahmen, also Verschlüsselungen und so weiter, ja nur sehr begrenzt.
Neue Smartphones, die jetzt auf den Markt gekommen sind für deutsche Abgeordnete.
Genau, auch das scheint doch nur sehr begrenzt zu helfen. Das heißt, was wir hier beobachten, ist doch, dass sich ein Teil der Exekutive Informationen über Entscheidungsträger beschaffen kann. Denken Sie etwa mal an Barack Obama, ja? Barack Obama oder Mitglieder seiner Regierung können doch auch von der NSA überwacht werden und über sie können Informationen gesammelt werden. Und das, man muss doch nicht Verschwörungstheorien anhängen, sondern man muss nur politisch sensibel sein und einen Blick in die Geschichte werfen, etwa zu J. Edgar Hoover, dem ehemaligen FBI-Präsidenten. Ja, dann weiß man doch, dass hier ein Erpressungspotenzial kreiert werden kann, das insbesondere genutzt werden kann, wenn etwa das Budget der NSA zusammengestrichen werden soll oder wenn Führungspersonal aus dem geheimdienstlichen Bereich entlassen werden soll und ähnliches. Also da sehe ich doch ein ganz erhebliches Problem für die Demokratie, denn Sie müssen ja auch sehen, es kann sich ja niemand mehr sicher sein, dass seine Kommunikation nicht bereits überwacht worden ist oder auch in Zukunft überwacht wird.
Also nicht nur ein Problem der individuellen Schutzgesetzgebung, sondern eben auch für Regierungen, Kabinette und ähnliche.
Ja, wenn ich vielleicht da noch einhaken, ich glaube, das ist bislang völlig vernachlässigt worden. Das ist gewissermaßen fast das Hauptproblem. Natürlich ist die NSA an Personen geringer Bedeutung, ja, wie mir und Ihnen, ja, vergleichsweise wenig interessiert. Und das ist vielleicht auch der Grund, weshalb es die Bevölkerung bislang noch nicht so erregt, ja, das Thema, weshalb das in der Bevölkerung noch nicht so als der große Skandal angekommen ist. Das ist in der Tat so. Der einzelne, einfache Bürger muss sich ja von der NSA nicht notwendigerweise bedroht fühlen. Bedroht fühlen muss man sich aber mit Blick auf demokratische Institutionen, denn hier kann in der Tat ein erhebliches Erpressungspotenzial gegenüber Entscheidungsträgern aufgebaut werden.
Gut, im Kleinen mag es das auch geben. Es gibt das sogenannte Redlining, wenn genug Daten vorliegen. Sagen wir mal, Sie kaufen in bestimmten finsteren Stadtteilen Berlins ein, haben regelmäßig Kontakt mit der Unterwelt und Ähnlichem. Dann kann das schon Einfluss auf Kreditvergabe oder Ähnliches nehmen, wenn denn diese Daten abgefragt werden und auch vorliegen. Das im Kleinen. Hat der Patriot Act oder auch die Ausweitung des Patriot Acts sozusagen die Mobilfunkanbieter, die Internetbetreiber, jedenfalls die riesigen amerikanischen, zu einer Art Hilfspolizei gemacht?
Ja, es gibt ja diese PowerPoint-Präsentationen, die offenbar auch von Herrn Snowden öffentlich gemacht wurden, in denen sich die NSA damit brüsten soll, dass sie über den Zugriff auf Smartphones insbesondere einen ganz neuen, ungeahnten, vollständigen Informationszugriff auf Einzelpersonen generieren kann. Und das ist in der Tat ja etwas technisch ganz Neues, dass wir uns informationstechnisch derart öffentlich machen gegenüber jemandem, der den Datenstrom lesen und analysieren kann. Das hat es ja in der Vergangenheit so technisch gar nicht gegeben. Also die technischen Entwicklungen haben hier gegenüber jemandem, der Zugriff auf diesen Datenstrom hat, zu einer ganz neuen Transparenz geführt. Die Bewegungen lassen sich beobachten, aber auch im Grunde eine vollständige Persönlichkeit lässt sich ja ohne weiteres aus diesen Daten ablesen. Das ist sicherlich technisch neu. Ob es speziell ein Problem der Anbieter ist, die Anbieter stehen jetzt natürlich im Fokus und auch in der Kritik und auch nicht ganz zu Unrecht, aber es betrifft selbstverständlich nicht nur die Anbieter, sondern es betrifft ja den Datenstrom als solchen. Man kann das also den Anbietern fast gar nicht vorwerfen, zumal sie ja in den USA auch gesetzlich zu entsprechenden Auskünften verpflichtet waren.
Ich komme nochmal an den Anfang unseres Gesprächs zurück und höre raus, so wie man, das hat glaube ich Peter Glotz schon vor 25 Jahren gesagt, den sauren Regen nicht im Frankenwald oder an der Grenze des Böhmerwaldes regulieren kann, kann man auch die Telekommunikationsströme und deren Ausspähung nicht an nationalen Grenzen beenden lassen. Also dazu bedarf es einer größeren Regulierung, das sehen Sie aber als durchaus problematisch an.
Ja, also das Beispiel mit dem sauren Regen ist ein wenig, wenn Sie mir das erlauben, ein wenig schief, weil der saure Regen lässt sich wenigstens noch großräumig einschränken. Der lässt sich also etwa auf Europa begrenzen und auch europäisch bekämpfen. Diesen Datenstrom, den wir hier beobachten, den kann man vielleicht eher mit einem Umweltproblem im Bereich des Schutzes der Ozonschicht oder etwas vergleichen, also einem echten globalen Problem. Da hilft eine nationale Regulierung nicht mehr. Das sehen wir ja ganz, ganz klar. Die nationale Regulierung hat im Grunde nur einen sehr, sehr eingeschränkten, wenn auch notwendigen Sinn. Und das Problem, das sich stellt, ist das Fehlen eines globalen Regulierers. Der ist nicht zu sehen und der wird sich auch in nächster Zeit hier gerade auf diesem Themenfeld nicht zeigen. Es gibt Themenfelder, die von der internationalen Gemeinschaft erfolgreich bearbeitet werden. Also das Beispiel Ozonschutz ist da ein typisches. Da hat man ein internationales Abkommen, das das Problem wenigstens sehr stark relativiert, wenn nicht sogar beseitigt hat. Dieses Problem, da sehe ich eine Regulierung noch in ganz, ganz weiter Ferne.
Ich kann in einer Kultursendung im Deutschlandfunk nicht umhin, auch eine gewisse kulturelle Tiefenfrage doch noch zu stellen. Sie haben mich selber auf den Weg gebracht. Sind die US-Geheimdienste gewissermaßen heute so eine Art Äquivalent eines absolutistischen Fürsten? Also Sie haben es mal mit dem Wort des Kryptoreligiösen bezeichnet. Rücken die an deren Stelle?
Ja, das Kryptoreligiöse.
Also die Allwissenheitsanmaßung?
Ja, das möchte ich vielleicht nur eingeschränkt benutzen. Sicherlich umgibt die Geheimdienste immer so eine Aura, die sie auch selbst pflegen und gerne mit sich tragen. Ob das dann wirklich der Wahrheit entspricht, mag man bezweifeln. Nach meiner Erfahrung sind Geheimdienste häufig
James Bond-Filme leben davon, ne?
Ja, James Bond-Filme leben davon, aber wirkliche Geheimdienste sind in der Realität häufig eher wenig überzeugende Bürokratien. Aber der Punkt ist eher der, dass wir, und insoweit mag die Parallele ziehen, den Versuch beobachten, in private Geheimnisse in einer möglichst absoluten Weise einzudringen. Und man kann sagen, die NSA ist gegenüber allem, was absolute Fürsten an Geheimpolizei und Ähnlichem hervorbrachten, jedenfalls technisch in einer privilegierten Position. Sie kann Informationen in einer ganz, ganz viel einfacheren, umfassenderen und effektiveren Form erheben, als das irgendeine Geheimpolizei etwa im Venedig des 15. Jahrhunderts bewältigt hätte. Also da ist schon eine neue Qualität entstanden. Sicherlich ist die NSA umgekehrt gesagt demokratisch und rechtsstaatlich sehr, sehr viel eingehegter, als es der Absolutismus jemals war. Aber der Informationszugriff als solcher, der ist jedenfalls sehr, sehr entschieden und sehr, sehr umfassend.
Ein winziger Trost bleibt vielleicht durch die Enthüllung des früheren Geheimdienstmitarbeiters Snowden. Es gibt sowas wie symmetrische Kommunikation jetzt. Also wir beobachten die Beobachter oder die Beobachter sind beim Beobachten aufgeflogen und durch uns beobachtet worden. Das ist vielleicht ein demokratischer Trost.
Das ist unbedingt ein demokratischer Trost. Allein, dass wir dieses Gespräch führen können, zeigt ja, dass wir uns eben nicht in einer totalitären Gesellschaft befinden, sondern dass wir uns in einer Gesellschaft befinden, wo eine kritische Diskussion über das Handeln der Exekutive möglich ist. Und darum muss es uns ja auch gehen, diese Möglichkeit zu erhalten. Und das ist ja auch ein wesentlicher Anspruch, weshalb wir so sehr auf Privatgeheimnis und Schutz von Privatsphäre, auch den Schutz der Privatsphäre von Entscheidungsträgern drängen müssen, damit diese Entscheidungsfreiheiten, diese Diskussionsfreiheiten uns erhalten bleiben, damit die demokratische Öffentlichkeit uns erhalten bleibt.
In den Kulturfragen hörten Sie den Staatsrechtler Bernhard Wegener über den NSA-Skandal und die ihm innewohnende Gefahr für die Demokratie im Gespräch mit Michael Köhler.